haben, im Laufe der Sendung vorzulesen. Und diesmal war es aber so, dass ich euch darum gebeten habe, letzte Woche habe ich, glaube ich, dazu aufgerufen, dass ihr mir doch bitte Nachrichten schickt, die mit dem Thema Mensch und Tier zu tun haben. Und da dürfen ganz gerne ein paar Stories drin sein, bei denen ihr sagt, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Ihr seid diesem Ruf gefolgt. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Ich musste mich schweren Herzens für 4 Geschichten entscheiden. Es sind sehr, sehr viele Nachrichten gekommen. Es ist wie immer, ich habe den Namen und den Ort der Personen in den E-Mails geändert. Bitte euch aber trotzdem, dass ihr euch an diesen Stories jetzt beteiligt. Insofern, dass wir eine halbe Stunde Zeit haben, um über eine Geschichte zu reden, bevor wir dann zur nächsten Story rübergehen. Wir fangen an mit der ersten Geschichte. Also ihr dürft einfach anrufen, ne, einfach normal anrufen und dann einfach eure Meinung loswerden. Das ist das Prozedere. Und die Nummer ist natürlich dieselbe wie immer zu mir ins Studio. Erstmal lese ich euch die Nachricht vor. Und zwar, Name und Ort geändert. Elena hat mir geschrieben, dass sie ihrer 10-jährigen Tochter das Reiten verboten hat. Und zwar, das fand ich sehr spannend, aus Respekt vor den Pferden. Also während quasi alle so mehr oder weniger ihrer Tochter ja das Reiten erlauben, lehnt Elena es vollkommen ab und sagt, Pferde als Sportgeräte zu betrachten geht gar nicht. Für sie sind nämlich Zügel, Gärten und Sporen keine Hilfsmittel, sondern Zeichen von Unterdrückung. Ich habe es jetzt mal nett formuliert, sie war da ein bisschen drastischer. Und ja, ihre Tochter war wirklich tagelang wütend gewesen. Sogar die Schwiegermutter sprach davon, dass ja quasi, dass man ihr die Kindheit nehmen würde. Und jetzt ist die Frage, findet ihr, Reiten ist kindgerecht? Findet ihr, das ist übertrieben? Oder sagt ihr, ich verstehe den Ansatz, ich verstehe, dass es vielleicht wirklich richtig ist? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz.
Diskutiert mit 0800 die 8 und dreimal die 62.
So, bin gespannt auf eure Gedanken dazu. Ich glaube, darüber haben sich die wenigsten so wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Aber vielleicht müssen wir das Thema einfach nochmal überdenken und uns die Frage stellen. Ich meine, also mich erinnert das so ein bisschen an die Thematik. Früher fanden wir Tiere im Zoo vollkommen normal. Heute sagen wir auch skandalös, das wollen wir nicht mehr sehen. Ist das mit dem Pferden und mit dem Reiten ähnlich? Ja, das ist durchaus ein Gedanke, über den man diskutieren kann. Eure Gedanken sind jetzt gefragt. Wir gehen in die erste Leitung und da haben wir auch schon wen. Bei mir ist Sabrina aus Eppingen. Sabrina, grüß dich.
Hi.
Hallo, wie geht's dir? Danke, mir geht es gut. Sabrina, was sagst du zu unserer ersten Geschichte?
Warte mal kurz, das geht mal im Raum.
Sabrina, irgendwie hast du eine sehr schlechte Verbindung. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Sie ist weg. Dann gehen wir weiter zu Carsten nach Düsseldorf. Carsten, grüße dich.
Hallo.
Hallo, Carsten.
Ja, das Thema ist ja wegen Reiten. Also ich finde, Reiten ist eigentlich eine wichtige Sache für Kinder oder Jugendliche.
Warum? Warum ist sie wichtig? Ich bin zum Beispiel in meinem Leben, glaube ich, nicht geritten. Nicht wirklich. Hab mal kurz auf dem Pferd gesessen.
Auf dem Lande finde ich ist das wichtig, weil da eine gute Beschäftigung, die lernen was davon, gerade das Entmisten und Steilen und das Kümmern um die Tiere.
Das ist ja okay. Das ist ja auch nicht das, was die Elena ihrer Tochter verbietet. Es ist ja nur das Reiten, was sie verbietet. Nicht das Beschäftigen mit Pferden, nicht das Pflegen von Pferden, nicht das sich drum kümmern.
Ja, aber meistens gehört das Reiten doch dazu, finde ich.
Ja?
Ja, wenn man sich um Pferde kümmert, dann hört Reiten, finde ich, dazu.
Aber warum? Also warum glaubt man das irgendwie?
Erstmal ist es gesund. Zum Beispiel Reittherapie ist ja auch wichtig.
Eine Reittherapie? Aber die braucht ja nicht jeder, oder?
Nein, aber sowas ist ja auch wichtig. Wenn man ein Kind deswegen sowas verbieten würde, wenn es wichtig wäre, also ich weiß nicht. Also ich finde zum Reiten wichtig.
Reiten ist wichtig, sagst du. Bist du in deinem Leben viel geritten?
Na, teilweise. Also ich bin ja nicht auf dem Land so groß geworden in der Jugend und Kindheit, weil in Berlin, da war das Reiten mehr so, da musste man außerhalb mit von den Eltern hingebracht werden. Mhm. Aber hier auf dem Lande, unsere Kinder, finde ich das schon wichtig. Also
ich nochmal, Kinder auf dem Land, für die ist Reiten wichtig, sagst du.
Ja, finde ich schon. Wenn sie die Möglichkeit haben, ja.
Was wäre die Alternative dazu? Also was machen statt Kinder jetzt beispielsweise? Die können ja jetzt nicht unbedingt reiten. Was wäre deren Alternative?
Ja, habt ihr das suchen? Schwimmen.
Fahrradfahren.
Fahrradfahren.
Ja. Okay. Könnte man doch den Kindern auf dem Land auch anbieten und sagen, hier.
Ja, das gehört ja, da kommt meistens dazu. Fahrradfahren ist sowieso, also müssen ja irgendwo hin zum Bauern oder so, zur Anlage. Also das ist normal.
Okay. Also du bleibst dabei.
Ja.
Ist wichtig, findest du Quatsch, dass die Elena das ihrer Tochter da verbieten möchte?
Ja, finde ich schade. Die nimmt der Kind. Der Tochter hat weg, was eigentlich.
Aus der Perspektive der Pferde, wenn du dir diese Perspektive betrachtest, findest du, das ist artgerecht? Findest du, das ist richtig so, dass man Pferde da in die Richtung hält?
Ja. Ich meine, wenn du jetzt sagst, ich kann das nicht aus finanziellen Gründen, dann verstehe ich das okay, aber nicht jetzt aus irgendwelchen artgerechten Gründen oder so.
Okay. Na gut, Carsten, das war's schon. So schnell geht's. Ich danke dir. Bis bald.
Ja, tschüss.
Tja. So, Sabrina ist zurück. Sabrina, hörst du mich?
Sabrina ist zurück.
Ja, hi.
Hi, Sabrina. Ja, hi. Das Radio ist leider noch an. Kannst du das runterdrehen? Ich höre das nämlich alles doppelt bei mir.
Warte. Besser?
Ich hoffe. Ich höre dich immer noch im Hintergrund und mich auch.
Ja.
Weißt du, wie man es ausmacht, das Radio?
Warte, ich gehe in die andere. Ja, mach aus.
Ach so, du machst es gar nicht selber. Na gut.
Muss ich das?
Nein, musst du nicht. Ja, wunderbar. Also, es hat geklappt. Sabrina, du hast ja mitbekommen, um was es geht. Verrat mir deine Meinung. Wie stehst du zur Elenas Entscheidung?
Naja, was war die Frage? Reiten oder was?
Naja, die Entscheidung von Elena, ihrer Tochter gegenüber. Ich würde gerne die Meinung von euch hören. Eure Gedanken dazu würde ich gerne hören.
Ja, ich habe das jetzt gerade nicht so mitgekriegt. Also kannst du mir nochmal die...
Also Elena verbietet ihrer 10-jährigen Tochter das Reiten aus Respekt vor den Pferden. Sie sagt, meine Pferde sind keine Sportgeräte. Ja, für sie sind Zügel, Gärten und Sporen keine Hilfsmittel, sondern Zeichen von Unterdrückung. Unterdrückung für die Pferde. Jetzt ist die Frage, wie siehst du das? Sagst du, ich kann die ein Stück weit verstehen oder sagst du, nö, das ist doch naturgegeben, dass die Pferde uns Menschen, das war schon früher so, das war schon immer so und das bleibt auch so.
Tiere sind für mich wirklich wertvoll und ich sehe kein Unterschied, ob Mensch oder Tier oder sonst irgendwas. Aber also Reiten ist wirklich was Wunderschönes. Wenn ein Pferd das zulässt, ja.
Also bist du für die Unterdrückung der Pferde, ja? Oder?
Nein, ich unterdrücke keine Tiere, niemals.
Ja, aber bist du jetzt auf Elenas Seite oder sagst du, nein, ich möchte, dass die Tochter reitet?
Naja, wenn das Pferd das will.
Aber das Pferd kann doch nicht sprechen.
Es kann schon sprechen, aber anders. Also ganz ehrlich jetzt.
Naja, durch Erziehung, ne? Durch Dressur.
Nein.
Sondern
nein.
Wie dann?
Ja, ich habe Jahre und habe auch Pferde dressiert, das stimmt schon, aber ich habe sie nie unterdrückt. Sondern wenn
Das heißt, man müsste dann ja auch eigentlich sagen, wenn du das so siehst, man müsste doch eigentlich sagen, okay, jetzt gehen wir einfach mal gucken, ob wir irgendwo mal ein wildes Pferd sehen. Wenn dieses wilde Pferd gestattet, dass du auf ihm reitest, dann darfst du reiten. Wenn das wilde Pferd dich aber runterschubst, weil es sagt, nö, kein Bock auf dich, dann nicht. Sabrina, deine Verbindung ist wieder wahnsinnig schlecht. Ich weiß nicht, was du machst.
Ja, ist. Nee, pass auf, ich hatte schon so ein Pferd.
Ja.
Und das ist mit mir über alles drüber gesprungen und in den Wald und ich habe nur gesagt, na dann mach, spinn dich aus, ist mir egal, ich bin dabei. Und das hat's auch gemacht und dann war's fertig und dann sind wir wieder zurückgeritten und alles war gut.
Alles war gut. Schön. Und was war das für ein Pferd?
Das war ein Mischling. Also er hieß Tarzan und war ein Mischling zwischen Mustang und noch irgendwas anderes, Holsteiner oder so. Aber es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
Ich verstehe.
Ich hatte wirklich Angst, aber ich habe das Pferd machen lassen. Warum?
Was ist jetzt deine Meinung zu Elena als Mama? Was würdest du ihr raten? Was würdest du zu ihr sagen?
Lass sie reiten.
Lass deine Tochter reiten, ja?
Ja, warum nicht?
Ja, warum nicht, habe ich dir ja vorgelesen. Das heißt, die Argumentation von Elena ist Quatsch, sagst du.
Ja.
Okay.
Voll bescheuert.
Ja. Ja, geht ja nur um diese Frage, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, die wenigsten haben jetzt Elenas Sicht überhaupt mal nur versucht anzunehmen. Deswegen ist es ganz spannend, weil man da wirklich im Alltag nicht drüber nachdenkt. Man stellt sich gar nicht die Frage, ob das vielleicht irgendwie normal ist. Aber gut, ich sage vielen Dank, Sabrina. Das war's schon.
Danke dir.
Tschüss.
Warte. Wie lange bist du noch da?
Bis um zwei bin ich da. Ach so, genau, stimmt. Ihr dürft übrigens auch zur zweiten, dritten und vierten Geschichte eure Meinung sagen. Also ihr dürft ganz
Darf
gerne nochmal
noch anrufen.
Ja, genau, richtig. Das kann noch mal anrufen.
Okay, bis später.
Ja. Habe ich ganz vergessen. Ja, gerne. Also wenn du möchtest. Ne? Hört euch die Geschichte immer zuerst an. Das wäre mein persönlicher Ratschlag. Und dann greift ihr zum Telefon und sagt eure Meinung dazu. Und jetzt sind wir immer noch bei Story Nummer 1. Jetzt gehen wir mal schnell weiter. Wen haben wir dran? Da ist wer mit der Endziffer 84. Hallo, wer da woher?
Guten Abend, lieber Daniel. Ich bin Bernd aus Bonn und wir kennen uns auch schon.
Schön. Hallo Bernd.
Und weißt du, mal ein kurzes Wort zu dir. Also die letzten Sendungen, die waren alle magisch. Insbesondere deine Astrologie-Sendung, deine Sendung über Tiere. Ich habe dich eigentlich schon immer aufgrund deiner Stimme wahrgenommen. Das heißt, die Essenz deines Wesens und deine herausragende Tierliebe zeigt mir natürlich auch, wo du stehst. Unsere Tiere sind wie die Pflanzen unsere Mitgeschöpfe. Das heißt, wir sind unsere Hüter und ich stimme eigentlich der Mutter zu, dass wir die Tiere hüten sollen und sie sollten auch aufgrund der kosmischen Gesetze, die es sehr wohl gibt, das sage ich hier als Jurist, der viele Gesetze und Verordnungen unserer Bundesrepublik mal entworfen hat, aufgrund des kosmischen Rechts sind Tiere Träger von Rechten und Pflichten, aber auch vor allem von Rechten. Und deshalb hat die Mutter Recht.
Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich habe zwar deine Aussage verstanden, bin mir nicht sicher, wie ich sie zu deuten habe.
Heißt, die Deutung ist, Tiere sind unsere Mitgeschöpfe.
Ja.
Und deshalb sind sie Träger von Rechten. Die Rechte hat unsere Schrottkultur, unsere christliche Folklore-Schrottkultur nie verstanden und auch nie angenommen. Die christliche Kultur beruht auf der Schlacht- und Tötungsreligion, sagen wir, der Urheber der christlichen Religion.
Soll ich dir mal sagen, wie ich deine Aussage verstanden habe?
Ja.
Du kannst mir sagen, ob du es so gemeint hast. Ich habe das jetzt so verstanden, vielleicht habe ich es auch komplett falsch verstanden, dass du mehr oder weniger sagen wolltest, in einer Zeit, in der wir als Fortbewegungsmittel das Pferd genutzt haben, da war das Reiten sinnvoll und vielleicht auch eine Notwendigkeit. Aber heutzutage, in der wir andere Möglichkeiten haben, um von A nach B zu kommen, ist das Reiten eigentlich nur noch ein Hobby und das eher mehr oder weniger auf Kosten der Pferde, also quasi unnötig und nicht mehr notwendig.
Über Jahrtausende, lieber Daniel, haben wir die Rechte von Tieren missachtet.
Ja.
Ja? In der jüdischen Kultur waren Tiere die Wesen, die geopfert wurden, um die menschliche Schuld zu beseitigen. So dämlich war diese Schrottkultur mal. Aber wir Menschen wachsen und wissen jetzt, dass wir die Hüter unserer Mitgeschöpfe sind. Und Tiere sind Mitgeschöpfe. Ich könnte das durch eigene Lebenserfahrung, denn ich hatte das große Glück, durch meine Großeltern und Eltern an das Wesen der Tiere herangeführt zu werden. Außerdem komme ich aus dem Ruhrgebiet, nördliches Münsterland. Da gibt es den Meerfelderbruch. Da leben auch heute noch Wildpferde. Und Pferde sind in der Lage, selbst im Rudel zu leben, und das ist, glaube ich, auch ihre Bestimmung. Und ob man Tiere jemals missbrauchen durfte, ja, als Helfer im Krieg oder zum Transport, darüber, das wäre eine weitere schwierige Frage. Aber heute sollten wir die Rechte der Tiere beachten, und das heißt, dass sie ein Recht auf Leben haben und auch auf Unversehrtheit. Unser beschränkter Gesetzgeber wird irgendwann gedrängt werden, im Grundgesetz auch die Rechte von Tieren zu statuieren. Andererseits sage ich dir, ich habe immer mit Lebensgefährtinnen zusammengelebt, die Pferde ritten, und ich konnte nie reiten. Ich bin ein Nichtreiter, aber ich habe eine wirkliche Liebe zu Tieren, wie du sie auch hast. Und deshalb habe ich das Tier zunächst begrüßt, Kontakt aufgenommen und gesagt, hör mal zu, ich kann nicht reiten, aber wenn du mich trägst und auf mich aufpasst, ja, dass wir zusammen nicht stürzen, dann wäre ich dir sehr dankbar. Und wie gesagt, weil ich ein Mann bin, habe ich immer den feurigen Hengst gekriegt und nie die liebe Stute. Und meine erfahrenen Lebensgefährtinnen hatten es immer leicht, und der Hengst war immer vorn. Aber der hat sich so bewegt, dass ich auf dem Rücken mehr oder weniger getragen wurde.
Gut, Bernd, ich muss schon wieder weiter. Ich brauche nur ein kurzes Statement dazu. Also, du sagst auf jeden Fall, ich verstehe die Mutter und ich stimme ihr zu.
Ja, inhaltlich. Gut. Aber sie hat auch ein Kind, das die Liebe zu Tieren unbedingt lernen sollte.
Das auf jeden Fall.
Ja. Und wenn sie als Kind mal Pferden näher kommt, die Pferde, die nehmen telepathisch Kontakt mit dir auf, dann wirst du die Liebe zu Pferden auf diese und auch zu Tieren auf diese Art erlernen, und für das Kind wäre das vielleicht sehr gut. Ich verstehe aber auch, dass die Mutter Angst vor einem Sturz der Tochter hat.
Das, wobei sie das jetzt gar nicht thematisiert hat. Aber Bernd, vielen Dank für deine Gedanken. Ich ziehe weiter, sonst schafft man sich. Wir haben ja gleich schon wieder die nächste Geschichte. Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
Alles Gute.
Bis dann, tschüss. So, ihr dürft auch eure Meinung zu dieser Geschichte äußern. Jetzt haben wir noch 12 Minuten.
Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62.
So, also Elena verbietet der Tochter das Reiten und sagt, ich möchte nicht, dass du das machst, aus Respekt vor den Tieren, also vor den Pferden in diesem Fall. Sie sagt, Pferde sind keine Sportgeräte und Zügel, Gerten, Sporen sind keine Hilfsmittel, sondern Zeichen von Unterdrückung. Da ist die Mutter ganz eigen. Frage an euch, könnt ihr es verstehen oder sagt ihr, nee, Pferde sind dafür da, dass man darauf ihnen reitet. Dafür wurden sie vom lieben Gott erschaffen, damit der Mensch drauf reitet. Interessante Gedanke, ne? Aber hat man nie so wirklich in Frage gestellt. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn dran? Da ist jemand mit der 6-5. Hallo.
Wer dran? Ah, das bin dann wahrscheinlich ich. Ah, gut, dann hat mich das System rausgelöscht. Ja, ich bin Gabriel.
Gabriel, grüß dich. Woher nochmal?
Aus Kaiserslautern.
Ja, schnell deine Meinung. Erzähl. Sag mal.
Ich kann verstehen, warum man jetzt gegen die Meinung der Mutter ist, weil ne, man hat es ja schon immer gemacht oder schon seit Ewigkeiten reitet man auf Pferden, aber auch hier das typische Veganismus-Argument, nur weil man etwas schon immer getan hat, heißt es ja auch nicht, dass es unbedingt gut ist, und ich unterstütze die Meinung der Mutter. Ich kann mich auch noch an einen Vorfall erinnern, und zwar war doch 2021 dieser Fünfkampf, ich glaube, das heißt so, da hat wer war das? Ich glaube, es war Annika Schleu. Die hat da ein Pferd mit einer Gerte geschlagen, weil das Pferd wollte sich nicht von ihr reiten lassen. Und das ist mir noch im Kopf geblieben. Und außerdem muss man auch im Kopf behalten, dass Pferde ja auch Wirbeltiere sind. Die haben Wirbeln, Bandscheiben, ne, alles, was sie auch haben. Und ich finde, man erkennt einfach nicht die individuellen Bedürfnisse der Pferde dann an und quält sie auch damit. Ja.
Ist jetzt die Frage, ist es Qual für ein Pferd, einen, sagen wir mal, 80 bis 100 Kilo schweren Menschen zu tragen?
Ja, stell dir doch mal vor, jemand würde auf deinem Rücken reiten, jeden Tag oder zwei, dreimal die Woche. Das würde doch irgendwann voll wehtun. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das für Pferde nicht angenehm ist.
Ja, aber dieser Rücken ist so einladend, oder? Der menschliche Rücken ist jetzt nicht so einladend. Außer natürlich, du bist klein und willst Huckepack vom Papa genommen werden. Das ist einladend. Huckepack vom Papa, das ist schön. Aber so ein Pferd, das ist ja fast schon so, dass man sagt, dieser Rücken, der ist doch dafür gemacht, dass wir darauf sitzen und reiten.
Ja.
So stelle ich mir das vor, dass die Leute sich das immer schon so gedacht haben. Oder nicht?
Ja, ich kann mir, ja, klar, natürlich. Aber man muss doch auch ein bisschen weiterdenken als nur das, was man sieht. Also es ist doch logisch, dass ein Pferd das doch nicht ertragen kann. Also es gibt doch auch so viele Unfälle, die da passieren können, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Pferde.
Also keiner käme auf die Idee, auf eine Milchkuh zu reiten, oder?
Nee,
würde ich nicht machen. Aber warum? Ist auch ein schöner Rücken.
Ich habe mir halt vorgestellt, wie es wäre, wenn ich zum Beispiel mich auf meinen Hund setzen würde.
Ja.
Ein Hund ist doch ein komisches Beispiel. Aber
wenn du klein bist, hat man, glaube ich, schon mal gesehen, habe ich auf Insta gesehen, dass da Eltern ihre Kids auf die Hunde drauf machen. Wenn du klein bist, bist du ja noch leicht.
Ja.
Aber da schüttelt dich in der Regel der Hund auch runter und sagt, nee, kein Bock.
Ja, eben. Wer will denn bitte, dass jemand einen reitet? Also beim Sport, egal.
Egal. Ist zwar schon spät, aber ich sage jetzt nicht meine Meinung. Gabriel, ich wünsche dir jetzt eine schöne Nacht. Du darfst gerne noch zu Story 2, 3 und 4 was sagen. Bis dann. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz.
Jetzt mitreden. 0800, die 8 und 3x die 62.
Muss tief durchatmen. Wen haben wir dran? Andi aus Mainz ist bei mir. Andi, grüß dich.
Hi, grüß dich auch. Ja, meine Meinung.
Ja, bitte.
Ich kann die Mutter verstehen, aber ich würde deswegen der Tochter nicht das Reiten verbieten. Gegen das Reiten habe ich nichts, sondern wie der Umgang mit dem Tier entsteht. Ich kann reiten, es gibt ja auch Zuchtpferde, aber deswegen muss ein Tier halt nicht geschlagen werden. Wie gesagt, also ich kann die Mutter bis zum gewissen Grad verstehen, nur dass der respektvolle Umgang mit dem Tier und dass es sich um ein Lebewesen handelt, der sollte da sein, wenn man reitet.
Ja, sie sagt ja, Argumentation, Zügel, Gärten und Sporen sind keine Hilfsmittel, sondern Zeichen von Unterdrückung. Was sagst du dazu? Ist es Unterdrückung? Würde sich dieses Tier wirklich so verhalten, wenn es dazu nicht ein Stück weit irgendwo, ja, gar keine andere Wahl hat? Weiß es nicht.
Ja, das ist immer die Form der Kontrolle. Ich habe Kontrolle über dich. Ja, das stimmt. Aber wo hört es an? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Also im Grunde genommen dürfte ja niemand zum Beispiel ein Haustier haben, weil du das Tier ja auch einschränkst in seiner Freiheit. Ne? Hauskatzen zum Beispiel.
Ja.
Bis zu einem gewissen Grad hat sie schon recht, ja. Ich meine, solche Hilfsmittel kann man, denke ich, auch weglassen.
Wenn man jetzt sagen würde, liebevoller Umgang und so weiter, und du darfst auch mit dem Pferd darfst dich darum kümmern, streicheln und so weiter. Nur das Reiten selbst an sich, das wäre eine Sache, wo sie sagt, das möchte ich nicht. Wäre das für dich vertretbar oder sagst du nein? Das ist halt genau das, was man halt möchte. Ansonsten macht das alles gar keinen Sinn.
Oh, gute Frage. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist eine schwierige Frage, schwierig zu beantworten. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe grundsätzlich gegen das Reiten überhaupt nichts. Also es wurde ja schon seit tausende Jahren geritten. Ja.
Na, guck mal, da wären wir bei der Argumentation, die Gabriel gerade hatte oder der Bernd. Das war schon immer so. Ja, war das wirklich schon immer so?
Ja, ich glaube, Casavelma hat ja mal gesagt, ich glaube nicht an das Automobil, sondern an das Pferd.
Das stimmt, ja. Aber damit verbunden die Frage, die ich vor dem einfach mal so in den Raum geworfen habe, denkst du wirklich, dass der liebe Gott das Pferd dafür geschaffen hat, damit es geritten wird?
Nee. Es wurde aber über die Jahrhunderte so gezüchtet. Ich glaube, bei Schweinen ist es so, ein Hausschwein setzt, dem wächst auch zwei Rippen mehr, damit es mehr Fleisch ansetzt. Als ein Wildschwein. Ja, habe ich mal gelesen.
Ja. Dann läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Also, ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ja.
Ja, es gibt ja auch, wie gesagt, ich finde es schlimmer, diese Rennpferde oder Rennhunde, die bis zur Erschöpfung getrieben werden. Das finde ich viel schlimmer. Oder dass Tiere als eine Art Ausstellungsstück bei irgendwelchen Wettbewerben da teilnehmen und da hochgezüchtet werden. Da entstehen dann Deformitäten an dem Tier, das nur sich...
Naja, aber warum soll sie denn das Reiten lernen, wenn sie das nicht irgendwann dann vorführen möchte oder vortragen möchte? Das ist doch das... Oder nicht? Das muss auch irgendwo Sinn ergeben.
Ja, Reiten kann ja auch eine Form von Freiheit sein. Wenn du
einfach freies Reiten meinst du jetzt? Einfach mal ausreiten?
Ja, ganz genau. Okay. Ja, ganz genau. Und ich glaube, dann entsteht auch eine gewisse Bindung zum Pferd, zum Tier.
Ja.
Und dann ist ohnehin eine gewisse Verbindung da, wo der Respekt dann normalerweise eigentlich auch da ist. Kümmert man sich auch um das Tier. Sollte es so zumindest sein, ja. Das ist so meine Meinung.
Ist schon irgendwie verrückt, ne? Es ist noch gar nicht so lange her, da war Reiten irgendwie das Normalste von allem. Irgendwie jeder wirklich ist mal geritten, egal ob Stadt oder Land. Das war einfach so das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Jeder hat sie, eine Familie hatte auch ein Pferd, oder mehr oder weniger hatte jede Familie eins. Und heute ist das eigentlich schon Luxus, würde ich fast sagen. Also ich kenne Leute, die Pferde haben, besitzen, und das ist ein teures Hobby. Aber eins auch, das anscheinend denen sehr viel gibt. Also immer wenn ich höre, die reden voller Begeisterung davon, wie viel ihnen das gibt.
Ja. Das stimmt, ja, es ist sehr teuer, aber das ist wie früher mit dem Kamin. Ne? Früher der Kamin war in jedem Haushalt verfügbar, anders heizen ging nicht. Und heute ist ein Kamin ein Luxusobjekt im Haus. Ja? Wie, du hast einen Kamin? Wow. So ist es mit dem Pferd im Grunde genommen auch. Ja? Heute ist es, steigst in der Sozialhierarchiestufe hoch, kann sich nicht leisten.
Lass mal so stehen. Andi, gerne noch zur zweiten, dritten, vierten was sagen. Dir erstmal vielen Dank.
Ja, bitte. Bis später.
Tschüss.
Ciao.
So, weiter geht's. Nächste Leitung. Und ich glaube, das ist auch die letzte Meinung zur jetzigen Story. Dann sind wir auch schon bei der nächsten Story. Barbara aus Wuppertal äußert sich. Hallo, Barbara.
Hallo.
Hallo.
Ja, jetzt ist schon eigentlich alles gesagt worden, die schönen Argumente.
Ja, aber nee, deine Meinung kennen wir nicht. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, eigentlich so wie meine beiden Vorredner, denen ich jetzt ganz, wo ich alles gehört habe, was die gesagt haben, davor nicht so, aber die letzten beiden, glaube ich, Gabriel war das. Ah nee, Bernd habe ich auch noch gehört, fand ich auch super. Also ich würde, allein, dass das im Raum steht, was die Mutter der Tochter gesagt hat, es gibt einen Denkanstoß und das finde ich schon mal super positiv. Allein das in den Raum zu stellen, Tochter, ich sage das so und so, nicht mit Verbieten direkt kommen, aber das in den Raum zu stellen, das und Sporen und das sind Instrumente der Unterdrückung des Tieres, wenn ich da drauf sitze und ich zwinge ihm meinen Willen auch damit. Und ich zwinge das Tier unter Schmerzen, das zu tun, was ich will von ihm. Das ist es ja, wenn du drauf sitzt und diese Instrumente benutzt, also die vor allen Dingen Sporen, ne? Oder Trensen oder sowas. Ne? Das ist ja eigentlich Qual für das Tier. Das tut ja weh. Mhm. Das ist ja eine, kannst du schon fast sagen, Folter, ne? Je nachdem, wer das benutzt, wer da drauf sitzt. Und ganz besonders im Leistungssport, wo die Tiere wirklich nur noch das Sportinstrument sind.
Ich habe mich aber gefragt, würde das bedeutet das im Umkehrschluss, jetzt zum Beispiel bezogen auf meinen Hund, dass die Leine, das Halsband, das Geschirr, das er trägt, auch eine Unterdrückung ist? Ich würde das persönlich nicht so sehen und nicht so empfinden.
Eine Leine und ist auf jeden Fall ein Festhalten des Tieres.
Ja. In einigen Fällen würde ich mal sagen, zu seinem eigenen Schutz, weil das ist ja manchmal auch, kann ja auch gefährlich werden, ne?
Wir leben halt im 21. Jahrhundert. Wir haben wie viele Milliarden Menschen und wie viele wenige Tiere, also Tausende, aber Tausende Millionen von Haustieren natürlich, aber wie viele wenige Wildtiere und die Tiere, mit denen, die wir domestiziert haben, da müssen wir ja irgendwie mit klarkommen.
Mhm.
Und sie, dadurch haben sich gewisse Regeln jetzt, die sind auch, die haben sich auch entwickelt. Gott sei Dank, ne, dass wir nicht mehr so gnadenlos mit Tieren heute umgehen, also zumindest nicht sichtbar mit den Haustieren. Ne. Also wenn da mal sowas ist wie dieser Fall mit der aus dieser Olympia, dieser Skandal mit der Frau, die das Pferd da geschlagen hat, während des weiß ich nicht, was das war, Olympia Reiten, Springreiten oder was das war, glaube ich. Das kommt dann sofort raus. Das wird jetzt auch groß diskutiert. Und das finde ich gut, dass das in die Richtung geht.
Na gut, Barbara, dann vielen Dank für deine Meinung, deinen Denkanstoß. Also du sagst super Denkanstoß. Schauen wir mal, ob wir uns nochmal zur zweiten, dritten, vierten Story hören. Dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
Ja, ebenso.
Bis dann. Tschüss. So, wir kommen zur nächsten Geschichte. Auch wieder was mit Mensch und Tier. Und ja, wie gesagt, Name, Ort habe ich verändert, wobei in dem Fall ist noch nicht mal ein Ort mit dabei. Es geht wieder um eine Geschichte zwischen Eltern und Kindern und ich fand die aber sehr interessant, geht aber in eine andere Richtung. Marco hat mir geschrieben und er hat mir erzählt, dass er im Garten seiner Familie, er ist Familienpapa, hat er heimlich Gift ausgelegt, obwohl seine 8-jährige Tochter dort Mäuse beobachtet. Da waren ganz, ganz viele Mäuse und im Garten und die sind aber auch ins Haus und so weiter. Also auch im Haus waren schon öfters Mäuse zu beobachten. Und die Tochter, die hat die gefüttert. Jetzt hat er da heimlich Gift ausgelegt, weil er Angst hatte vor einer Plage. Und er wollte seine Familie schützen, logischerweise. Wir können uns den Rest ja fast schon denken. Auf jeden Fall wenige Tage später kam er von der Arbeit. Die Tochter war am Weinen, war super traurig. Die hat da die ein oder andere tote Maus gesehen. Und die anderen Mäuse waren alle verschwunden. Die waren weg. Na? Und dann hat er zu seiner Tochter gesagt, die seien alle weitergezogen. Ne? Da ist Oma, Opa ist gestorben und da ist die restliche Mäusefamilie weitergezogen. Ich würde ganz gerne von euch wissen, ist das der richtige Umgang damit, mit diesem Thema, mit dem Thema Mäuseplage, mit dem Thema, wie kommuniziert man das mit seinem Kind, wenn es ein Problem gibt, sage ich mal. Auf der einen Seite, das Kind findet die Tiere süß, auf der anderen Seite weiß man als Erwachsener, dass das nicht so dolle ist. Was sagt ihr? Hat Marco richtig gehandelt oder sagt ihr, nee, das war falsch, die Nummer zu mir ins Studio?
Jetzt mitreden. 0800, die 8 und dreimal die 62.
So, ich hoffe, ihr habt das verstanden. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Ne? Mäuse sind da, Tochter findet sie süß und Papa bringt sie um. Und naja, es ist am Ende dann doch nicht so süß, die Geschichte. Gerd aus Schwarmland ist bei mir. Gerd, was sagt er?
Hallo, hier spricht E.T.
Hallo E.T. Sehr schön. Wunderbar. Gerd, ich habe nicht so viel Zeit heute, deswegen sag schnell deine Meinung.
Ja, also ich habe Gott sei Dank einen großen Garten und mit Giftköder, das kommt gar nicht ins Fall. Ich lege einen Komposthaufen ganz weit vom Haus weg und dann sind die Mäuse weit weg vom Haus und dann haben sie dort ihre Revier und lassen mich in Ruhe. Und ich habe keine Kinder, also kann ich darüber nichts sagen.
Ja, aber du hast ja eine Meinung zu, oder? Was hättest du jetzt dem Marco gesagt? Hast du richtig gemacht? Stell dir mal vor, das wäre dein Nachbar gewesen oder dein Bekannter. Hättest du gesagt, hast du richtig gemacht oder sagst du, nee? Hätte ich der Tochter gesagt. Ich hätte zu ihr gesagt, sorry, mein kleines süßes Kind, aber wir müssen die Mäuse vergiften.
Ich hätte zu ihr gesagt, wenn du mit Mäuse spielen willst, dann kaufe ich dir in Zukunft eine Kunststoffmaus.
Du hättest also auch Sorge, eine kleine 8-Jährige mit Mäusen spielen zu lassen, mit Straßenwildmäusen oder wie auch immer man die nennt, keine Ahnung.
Ja klar, ich kenne in der eigenen Familie, da ist jemand ja mehr oder weniger durch giftige Dämpfe, wahrscheinlich auch durch vergiftete Tiere ums Leben gekommen, deswegen spreche ich da ein bisschen aus Erfahrung.
Aber sind die Mäuse, die im Garten rumrennen oder die vielleicht sich auch in den Keller verirren, sind die wirklich so gefährlich aus gesundheitlichen Gründen?
Ja, du kannst ja nicht fragen. Es gibt ja infizierte Mäuse. Ich habe schon mal was von Rötelmaus gehört.
Ja,
oder von so ähnlichen.
Verstehe.
Die tödliche Krankheiten übertragen können. Nur durchs Einatmen, wenn du in der Nähe bist. Also,
du sagst, diese Mäuse können tatsächlich gefährlich werden.
Ja, aus eigener Erfahrung.
Ja. Aber dein Ratschlag an den Vater wäre gewesen, sie nicht zu töten, sondern?
Ja, wenn möglich, wenn er ein großes Grundstück hat, ein Komposthaufen weit weg vom Haus.
Ein Komposthaufen wäre besser. Okay.
Wenn er ein großes Grundstück hat, so wie ich
in der Fall. Komposthaufen wäre es besser. Okay. Ja, also klingt für mich auch irgendwie besser. Also ich würde es wenigstens mal ausprobieren. Es muss ja nicht klappen, ne? Aber vielleicht hilft es ja. Vielleicht bringt es ja schon Abhilfe und die Plage ist zurückgegangen. Ja, also ich würde immer alles befürworten, was den Tod vermeidet, sag ich mal, ne? Man muss nicht immer töten.
Vor allem, wenn es einen noch selber betreffen kann. Nicht nur die Tiere, sondern auch den Menschen. Da muss man immer einen Schritt weiter denken.
Ja. Finde ich gut. Ja. Danke dir. Gerd.
Ich danke dir.
Bis dann. Vielleicht bis gleich. Vielleicht haben wir uns noch zur dritten, vierten Geschichte, Gerd. Die werden nämlich immer heftiger, sage ich euch. Wen haben wir als nächstes? Bernd aus Bonn haben wir.
Hallo Daniel, ich bin selber Gartenbesitzer eines riesigen Gartens mit Nachbargärten. Und das Problem mit Mäusen, Ratten, Steinmadern, Katzen kenne ich deshalb. Mein Nachbar hatte Mäuseköder ausgelegt und in unserem Gartenhaus, das wohnhausähnlich ausgebaut ist, mit einem perfekten Dach, wohnte im Dach immer ein Steinmarder, mit dem wir zusammengelebt haben. Der Steinmarder hatte die Mäuseköder geschnappt. Das hätte auch unser geliebter Kater eventuell gemacht. Und den Steinmarder, den haben wir am einen Morgen um 6 Uhr, als wir in unserem Gartenhaus geschlafen haben, 3 Meter vor unserem Gartenhaus angetroffen. Ein extrem scheues Tier. Wir wussten sofort, der war vergiftet. Also sind wir in die Tierklinik nach Wittlich gefahren, so etwa 60 Kilometer entfernt, wo unser Steinmarder behandelt wurde. Wir konnten ihn 5 Tage später abholen. Mit Giften greifen wir in die Natur ein. Und Homo sapiens ist einfach zu dämlich, um das intelligent zu machen. Denn es werden dann andere in der Nahrungskette betroffen. Ein Natureingriff durch den Menschen ist fast immer falsch. Und wie gesagt, wir waren damals froh, dass unser Kater den Mäuseköder nicht geschnappt hatte. Deshalb, man muss immer bedenken, welche Konsequenzen das hat. Übrigens, wir liebten auch unsere Mäuse. Sicherlich haben die uns auch Sorgen gemacht. Meistens waren sie auf unserem Kompost, aber nicht immer. Deshalb würde ich sagen, besser nicht mit Gift eingreifen.
Finde ich eine sehr interessante... Sag mal, dieser Steinmarder, ne? Ich habe gerade nochmal geschaut, wie der Steinmarder aussieht im Vergleich zu dem, den man sonst so kennt. Ist ja ein ganz süßes, putziges Ding. Aber wie hat denn der sich verhalten, nachdem der dann von euch behandelt wurde? Ist er dann wieder ganz normal ausgewildert worden von euch?
Der lag betäubt da. Und wir haben sofort gesehen, der ist nicht ganz gesund. Und weil wir wirklich ausnahmslos alle Tiere lieben, sind wir sofort losgefahren in die nächste Tierklinik.
Ja, aber ich will nur wissen, als er dann nach 4, 5 Tagen, hast du ja gemeint, da ging es dem wieder gut. Wildert man den dann ganz normal wieder aus oder was macht man dann?
Sie können den wieder abholen. Weißt du, was wir gemacht haben?
Nee.
Wir haben ihn da ausgesetzt, wo wir ihn betäubt haben liegen sehen, 3 Meter von unserem Gartenhaus. Der ist mit Hochgeschwindigkeit aus dem Katzenkorb herausgerast, hinter unser Gartenhaus und wahrscheinlich auf der Rückseite wieder zurück ins Dach geklettert, hat da eine Tondachpfanne angehoben und hat sich erstmal schlafen gelegt auf den Schreck.
Und wie lange war er noch euer Nachbar, frage ich mich gerade.
Wir haben ihn lange behalten und wir haben ihn manchmal auf dem Dach trommeln gehört und so weiter. Aber weißt du, wenn du Tiere liebst, dann liebst du alle Tiere, von der Maus bis zum Pferd, ja.
Aber er ist durch diese Aktion jetzt nicht irgendwie zutraulicher geworden, ne? Nee, das nicht.
Aber weißt du, ich möchte etwas loswerden. Ja. Das ist mir in keiner deiner letzten Sendungen gelungen, weil ich nicht durchgekommen bin. Unser treuer Gartenkater, ein Wildling, der wild lebte, ist uns zugelaufen und wir haben mit dem 8 Jahre gelebt. Er ist dann mit 18 Jahren und 6 Monaten verstorben. Wir waren sehr traurig, sind von der Tierarztpraxis dann Essen gefahren und da hat uns ein Pfarrer angesprochen. Und ein evangelischer Pfarrer, der zur Promotion nach Jerusalem gereist ist, seine Forschungsarbeit gemacht hat und dann sein Pfarramt niedergelegt hat und Schmuckhändler geworden ist, weil er etwas dort entdeckt hat, was seinen Glauben zerstört hat. Und der hat gesagt im Restaurant, warum seid ihr so traurig? Er sagt, unser Kater ist gestorben und das ist unser Kind und Freund geworden. Und da hat er gesagt, okay, wann wollt ihr ihn begraben? Und wir haben gesagt, wir lassen ihn in seinem Bettchen noch 2 Tage liegen. Und am 3. Tag möchten wir ihn gern beerdigen. Okay, sagte der Pfarrer, ich komme in euren Garten und begrab ihn. Und er hat dann ein Grab geschaufelt mit dem Spaten. Meine Freundin hat ihre beste Bluse geopfert und ihn da eingeschlagen. Und der Pfarrer hat dann den Spaten genommen, Erde drüber gelegt und ein paar freundliche Worte gesprochen. Und jetzt muss ich dir eins sagen, Daniel. Ich bin ein knallharter Jurist des reinen Verstandes. Ich bin Hobby-Mathematiker und Physiker. Ich glaube an gar nichts. Aber hinter mir hörte ich beim Zuschaufeln des Grabes eine Stimme. Übrigens, ich lieg nicht im Grab. Ich stehe hinter dir. Weißt du, ich habe mit meinem Kater oft nonverbal kommuniziert. Okay. Aber dieses unglaubliche Geschenk fand ich klasse. Weil wir Tierfreunde sind, hatten wir 6 Monate später eine Kätzin, die ihm sehr ähnlich war, mit der wir aber aufgrund der Anpassungsschwierigkeiten nicht klarkamen. Und so habe ich Mikesh gerufen, kannst du uns helfen, dass Katie sich besser an uns gewöhnt? Die Antwort war, okay, ja, eine Weile kann ich euch noch helfen. Aber dann muss ich einen Lehrgang machen. Ich werde dann Deva. Das heißt, er wird sich um andere Tiere kümmern.
Okay. Bernd, ich muss es leider abkürzen, weil sonst können die anderen Leute zu dieser Geschichte nichts sagen. Die ist ja gleich schon wieder vorbei. Bernd, vielen Dank für deine Gedanken. Und
du dran genommen hast.
Ja, dir eine schöne Nacht. Vielleicht hören wir uns ja gleich noch zur 3., 4. Bis bald.
Ja.
Ciao. So, jetzt geht's weiter. Wen haben wir dran? Da haben wir wen mit der 4-9. Hallo, wer da, woher?
Ja, hallo, hier ist der Bernd.
Nochmal Bernd. Ach schön, woher diesmal?
Ja. Ich bin aus der Eifel, bei Main, bei Gerisch.
Aus der Ecke Main. Schön, ich bin Daniel. Zweite Mail hast du mitbekommen, ne?
Ja, genau.
Die Mäusegeschichte. Und die Frage lautet, hat der Marco das gut gelöst als Papa? Erzähl.
Ich finde es abartig, wenn man Kinder hat und dann Gift im Garten streut. Ich kann die Mäuseplagen verstehen. Wir haben einen alten Bauernhof. Die Mäuse haben mir die Heizung kaputt getroffen. Ich habe Fallen aufgestellt. Die sind schmerzlos getötet worden. Das Thema ist erledigt. Also ich habe gar kein Problem damit. Mäuse übertragen Krankheiten. Die geben mir an Pferdefutter. Ich habe selber auch 6 Pferde. Und da möchte ich noch kurz einen Kommentar zu abgeben. Meine Pferde werden nicht mit Schmerzen gefahren oder geritten. Die haben keine Schmerzen. Die haben Spaß an der Arbeit. Und natürlich gibt es überall schwarze Schafe, die Tiere falsch behandeln. Aber wenn wir Pferdehalter die Pferde nicht mehr haben und sie als Freizeitpartner oder Sportpartner eben mit unserem Leben zu genießen, dann gibt es die Rasse irgendwann nicht mehr. Und die 2 Hunde, die ich im Auto habe hier, auch die muss ich erziehen und sagen, so geht es nicht, weil sonst laufen sie über eine Straße und sind tot.
Ja, ich denke, es gäbe viele Tierrassen nicht mehr, wenn es den Menschen nicht mehr gäbe.
Genau.
Weil die einfach wahrscheinlich untergehen würden. Wobei, wer weiß.
Ja, wer ist so bescheuert und hält sich Pferde? Das ist eine kostspielige Sache, ja. Und ich kann die auch gar nicht. Also meine Pferde, wenn die 6 Wochen auf der Weide stehen, dann werden die rampendösig. Die
Bernd,
sind übermütig, die kann ich gar nicht mehr regulieren.
Bernd, zu den Mäusen. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Mäuse auf schmerzfreie Weise getötet?
Ja, es gibt so Mäusefallen, dann kriegen die nichts mit. Ja, die kriegen direkt Genickbruch und fertig.
Ja, aber das muss ja auch sitzen. Also wie will man dann gewährleisten, dass es dann nicht doch mal irgendwie falsch zugeschnappt hat und dass dann doch das Tier irgendwie am Ersticken ist oder so?
Naja, wie will ich gewährleisten, wenn ich Gift streue, dass es genug Gift kriegt und direkt tot ist? Das weiß ich schon nicht.
Also den perfekten Tod, willst du mir sagen, gibt's nicht?
Na, Nein, und ich habe doch schon mit Lebendfallen probiert. Das ist aber noch eine größere Quälerei, wenn die in der Nacht da in so einer Lebendfalle sind. Finde ich gar nicht gut und man wird den Mäusen damit und den Gresch, weil die wieder zurückkommen.
Aha. Ja, außer Fässern 10 Kilometer weiter weg mit denen.
Ja gut, aber letztendlich ist es ja eine Plage bei uns in der Eifel auch, wenn ich sehe, wie viele Feldmäuse es gibt,
ja,
die dann auch ins Haus reinwandern.
Und die haben die Heizung angeknabbert bei dir? Wie geht das, frage ich mich.
Die Kabel. Das Plastik von den Kabeln.
Kabel? Habt ihr eine Stromheizung?
Ja. Ja, eine Ölheizung, aber auch da ist ein Motor dran, da ist ein Ventilator dran, da gehen Stromkabel her und die haben die angefressen.
Ach so. Und da gibt's nicht sowas wie, weiß ich nicht, so eine Art Spray oder so, was man da drauf sprüht oder keine Ahnung?
Nein, wir hatten also jetzt letzten Monat noch eine gehabt, die ist in den Wäschetrockner rein und ist im Keilriemen hängen geblieben und der Keilriemen ist abgesprungen. Und da hat dann der Monteur gesehen und hat gesagt, der kann die Garantie nicht mehr, die war erst ein halbes Jahr abmachen, was sieht deutlich, dass es Fremdeinwirkung ist, dass da eine Maus rein ist, weil die dann tot hinter dem Keilriemen gehangen hat.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Wusste ich gar nicht.
So, und die übertragen Krankheiten, ja, wenn die an unsere Lebensmittel gehen.
Ja.
Im Keller.
Ja.
Da müssen wir uns da absichern. Also dann stelle ich lieber Fallen auf und das Thema ist erledigt. Wenn ich kann natürlich auch eine natürliche Todesart wählen und schaffe mir noch mal Katzen ab. Aber wenn du siehst, wie Katzen mit Mäusen umgehen, die spielen ja für eine Stunde damit, bis sie töten. Ja? Die bringen uns die lebend, halb lebend noch irgendwie ins Haus, weil die ihren Besitzern zeigen wollen oder die schenken wollen.
Ja. Hast du dich noch nie gefreut?
Nee, das ist total eklig. Das macht keinen Spaß. Also dann habe ich die lieber in so einer Falle und gebe die dann auf den Mist.
Okay. Ja, also kurze Frage nochmal dazu. Also wie würdest du jetzt im Fall von, ich glaube Marco habe ich ihn jetzt genannt, was würdest du sagen jetzt? Hast du richtig gemacht oder sagst du, naja, hättest du einfach eine andere Methode wählen sollen? Gift war jetzt nicht die beste Methode?
Andere Methode.
Ja, die Kommunikation der Tochter gegenüber, das würde mich noch interessieren. Wie hättest du das gelöst? Die Tochter mag die Mäuschen, die findet die Mäuschen ganz süß, die hat die beobachtet, so als kleine Erforscherin quasi. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Die hat die natürlich auch gefüttert, weil sie die süß findet, hat denen immer ein bisschen was hingelegt. Und jetzt ist da der Papa so gnadenlos. Wie bringt man das einem 8-jährigen Kind bei, dass die Tiere nicht süß sind?
Ich bringe dem Kind bei, dass es nicht an einen fremden Hund geht, ja, der kann doch beißen. Da muss ich doch offen mit dem Kind umgehen. Da kann ich dem Kind doch versuchen zu erklären, dass da Krankheiten durchkommen. Also ich würde mein Kind da versuchen, daran zu hindern, an solche Mäuse zu gehen. Ich erkläre dem Kind ja auch, dass man da die heiße Herdplatte packt. Also irgendwo muss es doch einen Weg geben, dass ich versuche, dem Kind das klar zu machen.
Deswegen ja die Frage, sind wirklich alle diese Mäuse, die bei euch da unterwegs waren, sind das wirklich alles kranke Mäuse, die krank machen? Oder woher weiß
Nein,
man?
Die sind krank, die übertragen Krankheiten.
Ja, aber sind sie alle Überträger von Krankheiten?
Ja, von Krankheiten, nicht alle. Nicht. Aber wie soll ich das sehen, ob eine Maus gesund ist oder krank ist oder keine Krankheit überträgt?
Das ist es ja. Aber es ist ja eine pauschalisierte Aussage dem Kind gegenüber zu sagen, das sind Überträger von Krankheiten, da musst du aufpassen, nicht anfassen. Das heißt, das Kind wird vielleicht, das ist jetzt einfach nur so ein Gedanke von mir, sein Leben lang vor wilden Mäusen Angst haben, weil es immer sagen wird, da ist eine Maus, die hat Krankheiten, ich springe jetzt auf den Tisch, weil ich Angst habe, dass ich sonst mich mit irgendwas Schlimmem, Todesbringendem anstecke.
Ja, dann ist das so. Wenn ein Kind erwachsen oder älter wird, kann man dem Kind das ja auch vernünftig erklären.
Ja, aber dann ist diese tief sitzende Angst vielleicht immer noch da.
Ja. Ich erkläre dem Kind ja auch, dass man da die heiße Herdplatte packt.
Ja.
Das muss Kind ja auch irgendwann kapieren, dass die Herdplatte nicht böse ist.
Oder ausprobieren.
Das bleibt ja auch toll. Und dann ist die Angst noch größer. Und so eine Maus kann ja auch beißen.
Das stimmt. Ja, die kann beißen. Das ist wohl wahr.
So, und wenn ich dann so eine Krankheit habe, dann habe ich auch noch Spaß. Das geht auch. Jetzt muss ich überlegen, was ist da kleiner Übel?
So, lassen wir es stehen. Gut. Bernd, ich ziehe weiter. Schöne Nacht dir. Vielleicht hören wir uns gleich noch. Bis dann.
Alles klar.
Tschüss. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ruft wer an. Es ist Silke aus Heidenroth. Silke, grüß dich.
Hallo Daniel. Ich grüße dich.
So, was machen wir mit den Mäuschen? Sag mal.
fangen, rausbringen. Aber ich weiß nicht, wie viele Mäuse, also ich kann es ja gar nicht sagen, wie viele Mäuse ich schon gefangen habe. Also meine Katze, die ich jetzt seit ungefähr einem Jahr habe, bringt mir ständig Mäuse mit. Und in der Regel fange ich sie tatsächlich ein. Und ich habe auch so viel jetzt schon gegoogelt, was passiert mit denen, was ist mit denen, kann man die wieder raussetzen, sind sie, wenn sie verletzt sind, natürlich nicht, aber die spielt natürlich mit denen erstmal in erster Linie und ich merke das schon am Mountain, wenn sie reinkommt, ja, okay, du hast eine Maus dabei, alles klar. So, und dann sitze ich dann da und fange die Maus ein, bringe sie wieder raus, setze sie irgendwo aus, ganz weit weg und diese Krankheitsübertragung, ich weiß nicht, ich habe schon so viele Mäuse gefangen und mich haben auch schon ein paar gebissen, ganz ehrlich, weil ich habe da keine Berührungsängste, ja, ich fange die halt mit der Hand und ich habe da ich habe seit 30 Jahren Katzen und ich habe da noch nie irgendeine Krankheit bekommen, weil ich eine Maus gefangen habe oder so. Klar können die Krankheitsüberträger sein, aber jede Tiere können das sein. Also ich habe auch Lebendfallen ohne Ende, weil meine Mama wohnt 2 Stockwerke unter mir im Erdgeschoss und die hat natürlich alle Türen offen. So. Und da hatten wir jetzt so viele Mäuse, viele Spitzmäuse, die sind auch geschützt, also die darfst du gar nicht töten, weil das sind im Grunde genommen keine Mäuse, sondern Raubtiere. So werden die gehandelt. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele in den Lebendfallen gefangen und habe sie ganz weit weg. Du sollst sie mindestens 1 Kilometer weit weg entsorgen. Also was heißt entsorgen? Rauslassen, damit sie halt nicht wieder zu dir zurückkommen. Und wir haben es jetzt schon leider Gottes oft gehabt, dass wir die tatsächlich mit runtergenommen haben zum hier Grünschnitt Gedöns und das ist so einen guten Kilometer weit weg von uns, ja, und haben die dann da rausgelassen. Also wir fangen Mäuse nur mit Lebendfallen und nicht mit Totfallen, auf keinen Fall. Bin ich absolut dagegen. Es sind genauso Tiere wie Hund, Katze, Maus. Ja, genau.
Und jetzt gibt's aber das Argument, dass sie sich halt unglaublich schnell vermehren können.
Ja, na klar können die das. Also wir hatten das tatsächlich einmal, die Mäuse, die meine Katze fängt und auch leider vielleicht mal nicht mehr lebend loslässt, denke ich mir, okay, es sind Jäger, Katzen sind Jäger und die fangen halt nun mal Mäuse und dann ist es halt so. Das ist aber der natürliche Lauf der Dinge. Genauso wie sie auch mal einen Vogel fangen aus Versehen. Ja, das kann auch mal passieren. Und aber dann sind es entweder junge Tiere, kranke Tiere, schwache Tiere. Also in der Regel lassen sich keine normalen Tiere von Katzen fangen, sage ich jetzt mal. Und so war das auch bis jetzt. Und das ist okay, das ist der normale Lauf der Dinge. Aber wenn wir hier, also wenn meine Mama unten Mäuse hat in der Wohnung, dann fangen wir die halt wirklich mit Lebendfallen. Wir haben ganz viele davon und bringen die dann halt weit weg. Aber was die Katze fängt, dann tut's mir halt leid. Das ist halt
Ich kann es dir sogar fast genau sagen.
Also ich habe jetzt mindestens 17, 18, 19 Tiere lebend rausgebracht und sie hat mir, glaube ich, nur 3 oder 4 getötet. Und ich habe es gegoogelt, wenn sie verletzt sind, soll man sie versorgen und tralala, dann hast du nicht gesehen. Aber wenn sie halt noch fit sind und noch rumlaufen und machen und tun, dann darf man sie ruhig auch rausbringen. Weil ich hatte mal gelesen, dass die kein Adrenalin abbauen können, die Mäuse, und dann irgendwann sterben. Aber das hat sich wahrscheinlich widerlegt. Weil, wie gesagt, ich habe es so oft jetzt gegoogelt, kann ich die Maus wieder rausbringen, wenn sie noch fit ist? Und dann stand dann jedes Mal dabei, ja.
Na gut, Silke, danke dir für deine Worte und Gedanken.
Ich habe es weggebracht.
Ja, bis bald. Wir hören uns vielleicht gleich nochmal. Bis dann, ja,
mach's gut, ciao.
So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Jemand mit der 8-6 ruft an. Hallo, wer da?
Ja, das müsste ich sein.
Patrick. Wer ist Patrick?
Ja, Patrick.
Grüß dich, woher bist du?
Schenkelberg, Westerwald.
Ecke Westerwald, schön. Ich bin Daniel, Thema hast du mitbekommen. Wir sind gerade bei Story Nummer 2. Es geht um Marco, der Papa mit dem Mäuseproblem und der 8-jährigen Tochter. Wie findest du, hat er reagiert? Kannst du es nachvollziehen? Was hättest du gemacht? Erzähl.
Ich bin da erst dazugekommen. Also ich hatte die Mail zwar nicht ganz mitbekommen, aber ich habe da so eine Geschichte aus meiner Kindheit.
Ah.
Da war ich 10 und ich hörte nur noch die Mausefalle bei meinem Bruder drüben klatschen. Die war, da war der 6.
Ja.
Und er war direkt am Schreien wie am Spieß, weil er voll die Angst hatte, logischerweise. Und mein Vater hat damals viele verschiedene Fallen ausprobiert und das war eine so aus Plastik mit so zähnenartig und so. Also eher eine von den, ja, nicht so harmlosen, sag ich mal. Und ja, was magst du jetzt? Kleiner Bruder, total Angst, die hängt da eine klappenden Mausefalle fest. Ja, mir blieb gar nichts anderes übrig, als einen Stecken zu nehmen und die schnellstmöglichst zu erlösen. Das war so mein Gedanke, den ich hatte mit 10.
Das war aber die Mäusefalle vom Bruder?
Der war ja beim Bruder im Zimmer drüben, ja.
Warum hast du dem nicht gesagt, hier, da ist eine Maus in deiner Falle drin?
Also, nein, der ist sofort wach geworden und hat weinen angefangen.
Hat es weinen angefangen?
Naja, weil er halt Panik geschoben hat, weil da eben eine Mäusefalle quer durch sein Zimmer gerannt ist, mit der Mäusefalle quasi an so am Körper dran quasi.
Oh no, das ist Qual, ne? Das ist wirklich Qual.
Ja, klar.
Und dann hast du mit 10 Jahren die Maus davon erlöst?
Quasi, ja.
Wie?
In Pflanzen stecken manchmal diese harten Bambusstecken drin. Dann habe ich mir das Ding geschnappt und halt dann versucht, das schnellstmöglich zu erledigen. Weil, was willst du schnell nachts machen?
Aber was hat das mit, ich meine, wir reden von, was hat das denn mit dir mit 10 Jahren gemacht? Das muss doch irgendwo, das ist ja anscheinend etwas, was sich eingebrannt hat in deiner Erinnerung, dass du heute das noch sehr präsent vor Augen hast. Wie hast du das denn damals verarbeitet als Kind?
Und für mich war das irgendwie kein Problem, weil, gut, ich muss halt, mein Vater war Taubenzüchter, wir hatten viele Katzen und Hunde und dann wurde geschlachtet, die Tauben, und wir hatten Hühner, die wurden geschlachtet und Hasen und ich bin halt mit diesem ganzen thematisch, ja, von Tieren, töten, in Anführungsstrichen, so, schlachten und so, halt groß geworden. Ich wurde dann später auch Metzger.
Also, ah, okay.
Ich weiß nicht, für mich war das, für mich war das irgendwie so, naja, ist halt, die ist halt, ja, die hat ein Problem und hätte ich da auch nicht mehr erholt danach, so mit dieser Art drin hängen.
War es mit 10 Jahren das erste Tier, das du ganz bewusst getötet hast?
Ich glaube nicht. Ich glaube, beim Angeln war das vorher auch schon mal.
Also Fische?
Ich glaube, wir waren vorher auch schon dran.
Ja. Ist interessant. Machst du einen Unterschied? Also hast du damals oder siehst du heute einen Unterschied zwischen einem Fisch und einer Maus? Oder sagst du, nö?
Ich weiß nicht, ein Fisch.
Also wir reden gerade vom Akt des Tötens, mehr oder weniger, ne? Also das ist, das für dich dann einen Unterschied, ob du nun jetzt eine Maus tötest oder einen Fisch tötest?
Ich glaube nicht, ne? Ich meine, die Maus tötest du im Endeffekt dann nur, weil du sie loshaben willst. Also jetzt da in dem Fall wolltest du sie loshaben.
Ja, ja, klar.
Aber normal, ja, fängst du nicht an, Mäuse zu jagen.
Nee.
Es sei denn, du hast eine Plage oder so, sag ich mal.
Ja.
Ja, und das beim Fisch ist halt, ja, du angelst halt und möchtest dann später essen. Also, weiß nicht.
Standen nach dieser Aktion mit der Maus im Schlafzimmer, standen danach nochmal neue Mäusefallen, wurden neue aufgestellt oder sagst du, nee, danach gab es keine mehr?
Solche nicht mehr, nee.
Was heißt solche nicht mehr? Was wird dann aufgestellt?
Wir haben es dann mit Lebensfallen probiert und vor allem waren die auch massiv und dann so aus Metallkäfige waren das so.
Ja, kenne ich.
Und ja, weil das waren so leichte Plastikdinger wirklich. Und deswegen hatte die auch kein Problem, die da quer durch das Zimmer zu ziehen und zu klappern, wie blöd.
Okay. Das ist, danach hattet ihr mal Lebensfallen.
Später kam dann die Lebensfallen. Ja.
Und habt ihr sie auch wirklich leben lassen oder sagst du, ja nee, die wurde zwar lebend gefangen, aber dann doch getötet?
Die wurden einfach nur rausgebracht und dann, ja.
Freigelassen. Okay.
Jetzt, wie die Vorrednerin meinte, mit diesen Kilometer wegfahren, das hat er, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich glaube, die wurden einfach in den Garten dann rausgeworfen. Weil das Problem war, die Maus, die in meinem Bruder sein Zimmer war, die kam halt auch eben durch die Heizungsröhre und so durch. Heizungsröhre, sondern da, wo die Boden rauskam, da war das nicht gut verarbeitet.
Die können da durchkrabbeln. Wir reden gleich weiter. Erste Stunde ist vorbei, Patrick. Wir hören uns gleich wieder.
Euer Leben, eure Stories live im Radio. Die RPR1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800 die 8 und dreimal die 62.
Vier Geschichten. Heute dreht sich alles um Tier und Mensch. Mensch und Tier. Ich bat euch letzte Woche darum, mir Geschichten zu schicken, die sehr kontrovers sind, die vielleicht sehr, die euch vielleicht selbst aufgeregt haben, die euch selbst irgendwie verstört haben zum Thema Tier und Mensch. Und ja, ihr seid dem Ruf gefolgt, habt ihr mir viele Nachrichten geschickt. Ich habe mich jetzt für vier Nachrichten entschieden. Wir diskutieren über diese Nachrichten. Es sind Stories, die wir, glaube ich, so in der Sendung nie zu hören bekommen hätten. Patrick ist gerade bei mir in der Leitung. Wir haben jetzt die zweite Story abgeschlossen. Er sagt auch, mit 10 Jahren hat er oft erlebt, dass es zu Hause Mäuse gab und ja, nachdem die erste Maus dann mal in der Falle gelandet ist, hat er sie erlöst. Aber danach gab es nur noch Lebendfallen. Patrick, dann bist du heute noch Metzger eigentlich? Gehst du dem Beruf noch nach?
Nee, mittlerweile nicht mehr.
Mittlerweile nicht mehr. Was machst du heute?
Ich bin jetzt im Lager am Arbeiten, nachts meistens.
Deswegen rufst du mich an gerade. Sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für deinen Anruf. Vielleicht magst du gleich was zur dritten und vierten Geschichte sagen. Bleib einfach dran. Überlegst dir?
Ja.
Und erstmal vielen Dank für deine Meinung zur zweiten Story.
Ja, gerne.
Ciao. So, wir kommen zur dritten Geschichte. Die lese ich euch jetzt vor und dann dürft ihr entscheiden, will ich was dazu sagen, will ich nicht. Alle, die jetzt noch in der Leitung sind, dürfen entscheiden, ob sie auflegen oder nicht. Bitte nichts mehr zur zweiten Story sagen, sonst schaffen wir das zeitlich einfach nicht, alle vier Geschichten durchzugehen. Also, Story Nummer 3 kommt jetzt. Fand ich auch, ja, fragwürdig, aber bin gespannt, was ihr dazu sagt. Name, Ort habe ich geändert. Marvin, so nenne ich ihn, hat mir geschrieben, dass er früher in einer ruhigen Einfamilienhaussiedlung in Köln gewohnt hat. Dort lebte ein Nachbar, der nicht nur Listenhunde hielt, sondern sie auch gezielt zur Abschreckung trainierte. Der Mann sagte immer offen, dass er niemandem mehr traue. Seine Hunde seien seine Familie und seine Sicherheit. Sie gehorchten ihm aufs Wort, daran erinnert sich Marvin noch sehr gut. Und jeder wusste, wenn das hart auf hart käme, dann würden diese Hunde zupacken. Was Marvin besonders in Erinnerung blieb, der Nachbar bot damals sogar professionelle Hundestraining an, speziell für Menschen, die ihre Tiere als Schutzwaffe einsetzen wollten. Das sorgte damals in der Nachbarschaft auch für ziemlich viel Unruhe, hat er mir noch geschrieben in seiner E-Mail. Das war eine sehr lange Nachricht, ich musste sie deswegen sehr stark kürzen. Manche hielten auf jeden Fall Abstand, andere sahen ihn als tickende Zeitbombe. Jetzt die Frage an euch. Was haltet ihr von so einem Nachbarn? Sagt ihr, ich hätte auch Angst, wenn ich in der Nähe von so einem Nachbarn wohnen würde? Oder sagt ihr, in Zeiten wie diesen? Nachvollziehbar. Würde ich vielleicht meinen Hund auch zu dem ins Training geben, dass ich danach einen, wie sagt er, ein Tier als Schutzwaffe einsetzen kann. Frage an euch, anrufen vom Handy vom Festnetz.
Jetzt mitreden. 0800 die 8 und dreimal die 62.
Oh, finde ich schon heftig. Sag ich ganz ehrlich, war eine der krassesten Nachrichten, die ich von euch bekommen habe letzte Woche. Ihr dürft jetzt eure Gedanken dazu gerne äußern. Also, wir gehen die erste Leitung. Da haben wir, muss mal gerade gucken, jemand ruft an mit der 3-0. Hallo, wer da woher? 3-0 hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir hier? Mit der 4-7. Die 4-7 hat auch aufgelegt. Dann gehen wir zu Patrick nach Mainz. Ja, alle rutschen nach. Patrick, bist du da?
Hi Daniel.
Da bist du wieder. Wir hatten uns Andi. Heute ja schon mal gehört.
Nicht Patrick.
Ach so.
Ja, nicht Patrick, Andi.
Andi, sorry. Andi, ja, wir haben uns vorhin schon gehört, jetzt bist du bei der dritten Story da. Hast du was zu sagen überhaupt oder willst du dazu gar nichts sagen? Doch, willst du?
Ja, klar.
Gut.
Ja, klar.
Ja, leg los.
Ja, zum einen, solche Menschen, die haben in der Regel immer eine Vergangenheit. Weil für mich klingt das, dass ein Mensch, der andere Menschen auf Distanz halten will, vielleicht ein Misanthrop, ein Menschenhasser, die gibt es ja auch. Und Tiere jetzt als Waffe einzusetzen, zur Abschreckung, dass ich andere Menschen davon fernhalte, halte ich für nicht sehr sinnvoll. Mhm. Also es gibt ja andere Möglichkeiten, wie man sich selber schützen kann, ob das jetzt Schreckschusspistolen sind, mit Gas gefüllt, Pfeffergas. Mhm. Wenn man einen kleinen Waffenschein hat, allerdings wird das ja jetzt geändert, oder ein Pfefferspray oder irgendwas, gibt ja immer Möglichkeiten. Aber ein Tier, einen Hund zum Kampfhund zu machen, mhm, im übertragenen Sinne. Ja, es gibt welche, die brüskieren sich damit, zu Leidwesen des Tieres. Und in der Regel ist es so, dass diese Tiere irgendwann mal abgeholt oder eingeschläfert werden.
Siehst du das gleich, also ziehst du da auch gleich mit Hunden, die beispielsweise von der Polizei eingesetzt werden, die ja auch auf Kommando zuschnappen müssen? Ist das für dich das gleiche Prozedere oder siehst du, da machst du da einen Unterschied?
Da gibt es Unterschiede. Also die Bundeswehr hat ja auch solche Hunde und die gehen sehr, sehr gut mit den Hunden um.
Wenn ich die also nach dem Prinzip der Bundeswehr erziehen würde und mir so eine Schutzwaffe erstellen würde, sage ich jetzt einfach mal übertrieben, ja, Sinne, dann wäre es okay. Dann würde ich sagen, ja, das ist legitim, das als Privatbürger zu besitzen, so einen Hund, in der so erzogen ist, oder sagst du nein?
Nee, das eine ist in dem Sinne ja im Auftrag des Staates, mhm, der Rechtsstaat. Und das andere ist eine Zivilperson. Da gibt es Unterschiede. Eine Zivilperson hat Rechte und Pflichten, mhm, und manchmal auch Einschränkungen, die der Staat machen darf, aufgrund, mhm, seiner Stellung, und der Bürger oder die Bürgerin nicht.
Aber warum darf der Staat sich schützen und ich als Bürger darf mich nicht schützen?
Nein, das Tier wird ja eingesetzt in der Regel, um natürlich auch andere vor anderen Menschen zu schützen.
Der Staat. Das will ich ja auch als Bürger. Ich will mich auch, ja, vor anderen Menschen schützen. Will mich ja nicht vor...
Ja, der Staat...
Oder?
Der Staat hat aber das Privileg, dass es wie die Europäische Zentralbank Noten drucken darf. Die hat das Geldmonopol. Du als Zivilperson darfst das nicht. Dann ist das strafbar. Und so ist es eigentlich ja auch. Also der Staat, der darf nur mal andere Dinge, die wir vielleicht so nicht dürfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Hund zur Verteidigung eingesetzt werden kann vor seinem Frauchen abends in der Nacht. Das sind ja Hunde ohnehin sehr aufmerksam. Da habe ich auch kein Problem damit. Das macht das Tier automatisch. Aber ein Hund darauf abzurichten, das gefällt mir überhaupt nicht. Zumal manche Hunde auch vielleicht irgendwann mal durchdrehen und vielleicht jemanden ein Kind beißen oder ein Mensch, der gar keine Gefahr dargestellt hat, weil das Tier es vielleicht gar nicht mehr unterscheiden konnte. Weil, soweit ich weiß, Hunde übernehmen immer die Emotionen seines Herrschen. Mhm. Ist das Herrschen nervös, wird der Hund auch nervös. Mhm. Das ist auch ein Problem, was viele Hundehalter auch nicht berücksichtigen, wenn sie fragen, ja, was ist denn jetzt wieder mit meinem Tier los, warum spinnt denn der so rum? Ja, vielleicht muss dann mal der Hundehalter etwas ruhiger werden, wird auch das Tier ruhiger. Mhm. Das sind so meine Erfahrungen, die ich so damit gemacht habe. Ja.
Das heißt, wenn ich mich schützen möchte und Angst habe und mich schützen möchte, dann bleibt mir eigentlich, was bleibt mir dann als Option? Eine Waffe bei mir zu tragen? Ein Messer? Eine Pistole mir zu besorgen? Was bleibt, um mich zu schützen, wenn ich dann schon einen Hund nicht als Schutz benutzen kann?
Also Waffen, das ist ja jetzt sowieso ein heikles Thema. Messer wird ja jetzt, glaube ich, auch verboten. Da gibt es ja gewisse Längen. Da, mhm, wird das Gesetz ja umgeändert. Wie es mit Schreckschusspistolen aussieht oder Gaspistolen, das weiß ich momentan jetzt auch nicht. Wie gesagt, es wird ja geändert. Ich kenne auch das alte Gesetz. Aber man kann durchaus Selbstverteidigungskurse mitmachen. Das machen Frauen im Übrigen auch.